ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Es gibt leider gar nicht so wenige Schulen, in die wir kommen, wo ich immer mal wieder grundsätzlich erzählen muss, was der Holocaust war tatsächlich. Also der Hintergrund ist, dass gar nicht so selten leider der Vergleich kommt, dass das, was die Israelis oder Juden mit den PalästinenserInnen im Gazastreifen machen, ja dasselbe ist, was den Juden hier in Deutschland im Holocaust passiert ist.
Mir geht das Herz auf, wenn wir über den Universalismus der Menschenrechte reden und auch wenn wir in Bezug auf die Shoah, auf den Holocaust, über ein Menschheitsverbrechen reden. Und dennoch ist es Fakt, dass es an der Stelle um ein Gedenken an Jüdinnen und Juden geht. Auschwitz steht ganz wesentlich als Chiffre eben des Verbrechens an Jüdinnen und Juden.
Am 27. Januar 2025 hat sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal gejährt. Seit 20 Jahren ist dieser Tag der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Und wir fragen heute, ist die Erinnerungskultur gescheitert? Ich bin Ann-Christin Schenten, das ist der zweite Gedanke. Und meine Gäste in dieser Folge sind heute Shai Hoffmann, zugeschaltet aus Düsseldorf. Hallo nach Düsseldorf.
Guten Tag, Frau Schenten.
Sie sind deutsch-israelischer Sozialunternehmer, Aktivist und Moderator des Podcasts Über Israel und Palästina sprechen. Und ich begrüße hier im Haus des Rundfunks in Berlin auch Eike Stegen. Hallo an Sie.
Hallo.
Sie sind Sprecher der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Sie haben dort lange selber als Bildungsreferent gearbeitet und Sie sind Historiker.
So ist es.
Herzlich willkommen an Sie beide im zweiten Gedanken. Wir wollen heute ergründen, ob die Erinnerungskultur gescheitert ist. Das ist eine zugespitzte Frage, aber ich glaube, sie ist erlaubt, denn wir erleben einen wachsenden neuen Antisemitismus. Die historische Einzigartigkeit des Holocaust, die wird immer häufiger in Frage gestellt. Sie wird von rechts negiert und auch in der postkolonialen Debatte wird sie oft bestritten. Dennoch meine ich, das ist mein erster Gedanke, die Erinnerungskultur ist nicht unbedingt gescheitert, aber sie ist bedroht von Parteien wie der AfD, die versucht, die Nazi-Verbrechen zu verharmlosen und eine erinnerungspolitische Wende fordert, aber eben auch von links in Teilen. Wir erinnern an den wachsenden Antisemitismus, nicht nur, aber vor allem seit dem 7. Oktober. Ich würde Herr Stegen und Herr Hoffmann jetzt gerne Ihre ersten Gedanken hören. Also was denken Sie angesichts dieser aktuellen Bedrohungen? Ist die Erinnerungskultur gescheitert? Herr Hoffmann.
Ich denke, dass die Erinnerungskultur nicht gescheitert ist oder vielleicht noch nicht gescheitert ist. Ein erster Gedanke dazu ist, dass wir aber ganz dringend weiter an der Erinnerung arbeiten müssen, damit wir gemeinsam als Gesellschaft eine Zukunft sichern können, die wir als zusammenhaltende Gesellschaft sozusagen kreieren.
Herr Stegen, auch die Frage an Sie. Ihre erste Gedanken zu dieser Frage, ist die Erinnerungskultur gescheitert?
Also mein erster Gedanke ist, dass ich Herrn Hoffmann vollumfänglich zustimme. Aber ich sage jetzt erst einmal als Sprecher des Hauses eine konventionelle Sache. Ja? Und das ist, wie würden wir denn messen, dass etwas gescheitert wäre? Mhm. Was für Faktoren hätten wir da? Und da sage ich jetzt was ganz Langweiliges. Das wären zum Beispiel Besuchszahlen. Also unser Haus ist so lange ja nicht gescheitert, wie es von Jahr zu Jahr Tausende von Besuchern mehr bekommt. Also das ist jetzt eine sehr langweilige Äußerung, aber ich will sie trotzdem eingangs einmal sagen, in einer Zeit, wo Fakten derart unter Beschuss sind, wo kontrafaktisches Erzählen derart en vogue ist, finde ich es wichtig, einmal kurz auch mit einem Faktum um die Ecke zu kommen. Und das ist, dass zumindest in den Berliner Gedenkstätten, aber ich nehme an, das wird ein bundesweiter Trend sein, die Besuchszahlen Jahr um Jahr in die Höhe gehen. Also es gab natürlich ein Low durch Corona, aber dann eine Wiederaufnahme der Besuche und die ist Jahr um Jahr höher. Auch 2024 hatten wir wieder mehr Besucherinnen und Besucher. Das andere wäre, dass die Gedenkstätten-Szene insgesamt wächst. Auch das muss kein Zeichen für eine erfolgreiche Erinnerungskultur sein oder dass sie nicht scheitern würde. Aber Fakt ist, 1987 ist das Haus der Wannsee-Konferenz ein Schullandheim. Da spielen, singen und basteln Neuköllner Schülerinnen und Schüler. 2025 machen wir zum Jahrestag, der neulich stattfand am 19. Januar, fand unsere Veranstaltung anlässlich des Jahrestages statt, machen wir dann eine Veranstaltung und wir müssen bei 150 Anmeldungen einen Cut machen, weil wir mehr in unser Haus nicht reinbekommen. Also es gibt eine große Nachfrage und eine Bedeutung dieses Ortes. Und nein, da ist Erinnerungskultur überhaupt nicht gescheitert, sondern da hat sich seit Jahrzehnten viel entwickelt, was Bestand hat und Bestand haben soll und gut ist. Und der zweite Gedanke, den kann ich vielleicht anfügen, aber ich will erstmal ist bei diesen Fakten im ersten Zugriff belassen.
Wir sprechen gleich auch nochmal ganz dezidiert über die Aufgabe von Gedenkstätten. Herr Hoffmann, wenn Sie Lust haben, können Sie auch direkt auf den Gedanken von Herrn Stegen eingehen.
Also natürlich, also es freut mich enorm, dass sozusagen das Interesse am Erinnern steigt und man das sozusagen auch quantitativ messen kann an Besuchszahlen. Ich würde aber einwenden, dass wir uns neue Instrumente überlegen müssen der Wirkungsmessung. Denn gleichzeitig, während Besuchszahlen steigen, sehen wir aber frappierende Umfragen von jungen Menschen, die zu rechtspopulistischen Parteien tendieren und sie wählen würden. Das heißt, das ist irgendwie ein Paradoxum, was wir irgendwie erklären oder ihm vor allen Dingen auch entgegnen müssten.
Also wir haben auf der einen Seite nicht nur die Äußerungen von Parteien wie der AfD, die eben diese, das ist glaube ich ein Zitat von Björn Höcke, der sagt, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, ich erinnere an den Vogelschiss von Herrn Gauland, sondern wir haben auch gleichzeitig auf der anderen Seite Menschen, bei denen diese Forderung eben verfangen. Wir haben immer wieder steigende, wachsende Umfragewerte der AfD, also von einer Partei, die diese Erinnerungskultur abschaffen will. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal ein bisschen auf Sie selbst auch nochmal als Person, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen, zu sprechen kommen. Herr Hoffmann, Sie engagieren sich ja für den Dialog oder Trialog, wie Sie sagen, also den deutsch-israelisch-palästinensischen Dialog. Welche Rolle spielt eigentlich die Erinnerungskultur da in Ihrer Arbeit?
Genau, also wir gehen seit dem 7. Oktober oder kurz nach dem 7. Oktober als Tandem quasi, als ich bin Deutsch-Jude mit israelischen Wurzeln, zusammen mit einer Palästinenserin, aber auch mit Palästinensern in Schulen und eröffnen Räume, in denen wir über den Krieg sprechen. Und dort spielt Erinnerung, dort spielt der Nationalsozialismus, dort spielen Vergleiche, Relativierungen, die immer wieder diesen historischen Bezugspunkt des Nationalsozialismus haben, eine große Rolle. Und das bedarf von unserer Seite quasi immer einer Einordnung, auch immer wieder eines Appells, keine Vergleiche heranzuziehen und die Opfer jeder Seite anzuerkennen und sie irgendwie nicht oder deren Leid nicht zu minimalisieren.
Und ist es so, dass die Erinnerungskultur da auch nochmal immer eine ganz, ganz besondere Rolle spielt?
Ich würde nicht sagen, dass sie, in dem Konzept von uns spielt sie jetzt nicht primär eine ganz besondere Rolle. Sondern das, was eine Rolle spielt, ist tatsächlich der Krieg und das, was Jugendliche, und das ist natürlich auch erinnerungspolitisch, wenn wir über Holocaust-Gedenken sprechen, ist das natürlich auch enorm wichtig. Das spielt immer eine Riesenrolle. Das, was Jugendliche vor allen Dingen nach dem 7. Oktober aus den sozialen Medien mit in den Unterricht beziehungsweise in den Klassenraum bringen. Und diese Bilder, diese Gewalt, dieses Trauma, was da Menschen zugefügt wurde, sowohl am 7. Oktober als auch im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien, das spielt natürlich alles eine ganz große Rolle in diesen Trialogen.
Eike Stegen, das Haus der Wannsee-Konferenz ist einer der dunkelsten Orte der deutschen Geschichte. Sie machen historische Aufarbeitungen, Sie versuchen diese Geschichte, das Gedenken an den Holocaust an diesem Ort hochzuhalten. Wie schaffen Sie es, die gegenwärtigen Herausforderungen, den wachsenden Antisemitismus, der vielleicht auch Shai Hoffmann in seiner Arbeit immer wieder vor Augen geführt wird, wie schaffen Sie, diese gegenwärtigen Herausforderungen in Ihre Arbeit zu integrieren?
Die Seminare, die wir machen, die Führungen, die wir machen, die Angebote, die wir machen, haben immer auch einen Bezug zur Gegenwart. Also das ist historisch-politische Bildungsarbeit. Und wenn es einen vollumfänglichen Krieg gegen die Ukraine gibt, ab dem 24. Februar 2022, wenn es den Überfall der Hamas gibt, am 7. Oktober 2023, dann spiegelt sich das auch immer in den Diskussionen in unseren Seminaren. Das spiegelt sich im Gästebuch, das spiegelt sich in unseren Online-Medien. Und unsere Aufgabe als Gedenkstätte, unsere Aufgabe als historische Bildnerinnen und Bildner ist es, möglichst differenziert auf die Sachen zu schauen und möglichst, es gibt so einen Hashtag, den wir gerne bedienen, Protect the Facts. Also zu gucken, was lässt sich tatsächlich aus einem Vergleich, keiner Gleichsetzung, sondern aus einem Vergleich von Ereignissen in der Gegenwart und der Geschichte an Erkenntnis ziehen und gewinnen und wo gibt es auch Unterschiede. Und da wir sozusagen den Luxus haben, dann eine Gruppe von zum Beispiel 9.30 Uhr bis 16 Uhr am Haus zu haben, können wir das auch differenziert bearbeiten. Das ist der Idealfall.
Ja.
Und dann gibt es aber auch tatsächlich zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Punkten eine gewisse Sprachlosigkeit, die kann eine Bildungsarbeit, die ja nur ein Mosaikstein ist in der politischen und historischen Bildungsarbeit im Laufe eines Lebens, die kann die nicht ganz auffangen und bedienen, sondern da werden dann sicherlich auch Konflikte bleiben. Mhm. Aber das auch einmal ausgesprochen zu haben und in dem Punkt, we agree to disagree, auseinanderzugehen, das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch ein Teil von politischer Bildungsarbeit. Wir engagieren uns ganz konkret, indem wir zu politisch aktuellen Fragen Veranstaltungen machen. Wir hatten einen Kollegen von Yad Vashem, der sich in einem Kibbutz an der Grenze zu Gaza aufhielt und am 7. Oktober als Geisel verschleppt wurde. Und wir haben dann mit dem Sohn, den wir aus Israel eingeladen haben, bei uns im Haus eine Veranstaltung gemacht. Wir haben gehört, was die Familie fühlt und denkt, welche Forderungen sie an ihre Regierung hat. Wir haben geguckt, welche Elemente von Vernichtungsantisemitismus in einer Organisation wie Hamas auch mit eingeschrieben. Wir gucken uns die gegenwärtigen Ereignisse an und greifen sie auf. Dasselbe gilt für die Ukraine zum Beispiel oder für den Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Die Menschen, die in das Haus der Wannsee-Konferenz kommen, wissen wahrscheinlich zumindest in Ansätzen, was sie erwartet. Sie haben wahrscheinlich vorher eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Thema gehabt. Ich würde einmal Herrn Hoffmann fragen, weil Sie ja ganz viel an Schulen gehen. Wie erleben Sie das denn aktuell? Also ist das Wissen über den Holocaust da präsent?
Immer weniger leider tatsächlich, obwohl das natürlich fester Bestandteil von Schullehrplänen ist und das auch vermittelt wird von vielen Lehrkräften, ist die Resignation bei der Schülerinnenschaft sehr hoch, habe ich das Gefühl. Es gibt leider gar nicht so wenige Schulen, in die wir kommen, wo ich immer mal wieder grundsätzlich erzählen muss, was der Holocaust war tatsächlich. Also inwiefern sich das sozusagen auch abhebt, weil also der Hintergrund ist, dass gar nicht so selten leider der Vergleich kommt, dass das, was die Israelis oder Juden mit den PalästinenserInnen im Gazastreifen machen, ja dasselbe ist, was den Juden hier in Deutschland im Holocaust passiert ist. Und dass dieser Krieg als Holocaust bezeichnet wird an den Palästinensern und Palästinenserinnen. Und um das einzuordnen, muss ich sozusagen oft ganz plastisch erklären, wie diese absolut monströse Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten, wie das sozusagen architektiert wurde, um sozusagen dann wieder die Analogie nach Gaza zu machen und zu sagen, es ist schlimm, absolut schlimm und zu verurteilen, dass Palästinenser und Palästinenserinnen sterben und jeder Mensch, der dort stirbt, ist einer zu viel und eine zu viel, aber wir dürfen nicht den Fehler machen und diese Vergleiche ziehen. Das heißt, offenbar erreicht der Geschichtsunterricht die Vermittlung vom Nationalsozialismus immer weniger Menschen. Und der Empfang dieser Inhalte, der wird durch Social Media, durch aktuelle Ereignisse quasi genullt. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die mir Angst macht, ehrlich gesagt.
Herr Stegen, erleben Sie das auch im Haus der Wannsee-Konferenz?
Ja, also während Herr Hoffmann jetzt geredet hat, bin ich die ganze Zeit am Nicken. Mhm. Auch am Haus der Wannsee-Konferenz begegnet uns das. Ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler ein Gespür dafür haben, was sie an einem solchen Ort sagen dürfen. Und das meine ich jetzt im ganz Negativen. Ja, also dass es sozusagen so eine Schere im Kopf gibt, die Leuten zu eigen ist und dass sie dann bestimmte Meinungen und Haltungen, die sie eigentlich in sich tragen, nicht äußern, weil vielleicht auch die Lehrerin oder der Lehrer gesagt hat, wir sind dort an einem historischen Ort, wir müssen ihn respektvoll begehen und uns dort respektvoll betragen. Und ich glaube, da hat Herr Hoffmann in der Schule, also in seinem Raum, eine viel größere Möglichkeit auch, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also das ist meine These. Ja, das müsste man jetzt irgendwie verifizieren, auch das kann ich nicht. Aber das wäre meine These, dass es da bestimmte Sprachhemmungen gibt und wir nicht vollumfänglich das erfahren, was Herr Hoffmann in seinen Gesprächen fährt. Aber wir erfahren es auch. Ne?
Ja.
Also jetzt kürzlich gerade wieder eine Gleichsetzung von Gaza und dem Ghetto Warschau. Das ist ein sehr populäres Bild, wozu ja auch schon so ein bisschen was an Wissen gehört.
Auf jeden Fall, ja.
Ich sage es nochmal, ich glaube, unsere Aufgabe ist da ganz klar zu versuchen, die Fakten zu benennen, Vergleiche erst einmal zuzulassen, aber die Gleichsetzung zu diskutieren und zu kritisieren.
Ist es denn dann auch irgendwo manchmal ein Raum, wo, wenn eine Schülergruppe kommt und diese Vergleiche angestellt werden, wo diese Fehler vielleicht erstmal angenommen werden und sagen, okay, aber hier ist jetzt der Ort, um das auch zu korrigieren und wir laden euch ein, das jetzt richtig einzuordnen?
Ja, so kann man es sehr schön formulieren. Wir hatten im Haus der Wannsee-Konferenz uns angeschlossen an eine Aktion der Amadeo-Antonio-Stiftung und des Anne-Frank-Zentrums in Berlin bei den Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus. Und ein Plakat, das da bei uns im Haus auch mehrfach plakatiert war, thematisierte israelbezogenen Antisemitismus. Also wie oft werde ich als Jude in Verantwortung genommen für die Politik der israelischen Regierung? Ja, und dann ist das eine große Null auf dem Plakat. Also das passiert an null Tagen im Jahr, dass ich mich nicht als Jude, als jüdischer Deutscher rechtfertigen muss für die Politik der israelischen Regierung. Und das lasen Leute am 16. Oktober 2023, also eine Woche nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und sie trugen in unser Gästebuch ein Free Palestine und malten eine Karte Palästinas und die palästinensische Fahne. Und wir laden die Leute gewissermaßen erstmal ein, das Gästebuch so auch zu nutzen und kommentieren es dann aber. Also wir haben Zettel zu diesen Beschriftungen, die dann im Wochentakt auch folgten, gelegt, wo wir unsere Haltung und Meinung zu dem, was am 7. Oktober geschehen ist und das, was wir in Deutschland dann danach beobachteten haben, also die Welle von Antisemitismus, wie wir uns dazu verhalten und was wir dazu meinen.
Ich muss sagen, Herr Schlegel, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Dialog, wie wir Bildung, wie wir junge Menschen, die einfach Zugang zu den sozialen Netzwerken haben. Und wir haben gehört, vor einigen Wochen hat Mike Zuckerberg bekannt gegeben, dass er den Faktencheck abschaffen möchte, dass er Diversitätsprogramme sozusagen, genau, dass er Diversitätsprogramme wieder zurückbauen möchte oder abschaffen möchte. Das heißt, das wird sich in Zukunft noch weiter zuspitzen. Dieses postfaktische Zeitalter, in dem wir leben, diese Massen an Fake News, die junge Menschen tagtäglich erreichen, in ihren Händen, die werden noch eine viel größere Rolle spielen in den leeren Räumen des Hauses der Wannsee-Konferenz, aber auch in Schulklassen. Das heißt, wir müssen dieses Angebot schaffen, um zu sagen, was denkst du? Und diese Menschen nicht abstempeln als Antisemiten oder Rassisten, sondern wir müssen die Hand ausstrecken und alles probieren, damit wir Holocaustbildung, damit wir den Nationalsozialismus daran erinnern und den Menschen wieder so ein bisschen Orientierung geben.
Also dieses Hand ausstrecken, die Suche nach dem Gespräch, dieses einander zuhören, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Erinnerungsarbeit war und ist ja immer die Zeitzeuginnenarbeit gewesen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an meine eigene Schulzeit immer noch sehr präsent an diese Gespräche, die wir dort hatten. Und dass ich, glaube ich, auch da das erste Mal das Gefühl habe, ich verstehe jetzt auf einer menschlichen Ebene noch viel besser dieses Leid, das Schreckliche, was damals passiert ist. Plötzlich wird mir das alles klar. Und das hört man ja auch immer wieder, dass diese Gespräche so wichtig sind. Natürlich werden uns diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht für immer begleiten. Und das ist ja eine große Herausforderung für die Erinnerungsarbeit. Wie schafft man quasi in diesem zunehmenden postfaktischen Zeitalter das zu überbrücken, Herr Stegen?
Wir haben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die zum Beispiel in den Niederlanden als Babys versteckt, 1943, 44 geboren, noch auf viele Jahre hinaus sich eines gesunden und langen Lebens erfreuen werden, die wir hören. Mhm. Ich nehme jetzt als Beispiel die Niederlande, weil das war der letzte Zeitzeuge, den wir eingeladen hatten, der eben als Baby versteckt bei nichtjüdischen Eltern, vermeintlich als christlicher Verwandter aufwuchs und dann auch erst in den 50er Jahren von seiner eigenen anderen Herkunft erfuhr. Also diese Kinderüberlebenden werden noch lange bei uns sein. Das will ich nur kurz eingangs sagen, wenn wir immer wieder sagen, die Zeitzeuginnen, die gibt es so nicht mehr. Das ist nicht ganz so. Ne? Wir haben bei diesen Mensch, der uns besuchte, die Tochter und die Enkeltochter auch noch dabei gehabt. Das heißt, wir hatten ein Erleben auch aus zweiter und dritter Generation. Was hat das mit meiner Familie gemacht? Wie reden wir in der Familie darum? Und die Tochter, die ganz emotional auch erzählte und die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, auch damit erreichte, dass sie in einer Familie aufwuchs, wo es nur den Vater und die Mutter gibt. Es gibt gar keine anderen Verwandten, es gibt keine Tanten, keine Onkels, das waren die einzigen Überlebenden. Und da sind Zeitzeugengespräche auch im Hier und Jetzt, genauso wie Sie das in Ihrer Schulzeit erlebt haben, wie ich es in meiner Schulzeit erlebt habe, beeindruckende Begegnungen. Und dennoch ist es völlig richtig, das, was an vielen Schulen, was in der auch Erwachsenenbildungsarbeit normal war, dass man Zeitzeuginnen begegnete, das nimmt ab. Das ist eine Aufgabe, die ja prozesshaft ist. Also das ist nicht etwas, was jetzt plötzlich passiert, sondern darauf stellen sich ja Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen schon länger ein. Und es gibt diverse Möglichkeiten, sein Publikum mit anderen Mitteln auch zu erreichen. Das machen wir mit einer Dauerausstellung, das machen wir mit Sonderausstellungen, das machen wir, indem wir aber auch aus dem Haus rausgehen und unsere Bildungsarbeit anbieten. Und das geschieht, das hat Herr Hoffmann ja auch schon angesprochen, ganz wesentlich inzwischen auch über Social Media. Das heißt, dass wir Konzepte entwickeln müssen, wie wir auch mit Bildern, mit Texten in einem so kurzlebigen Programm wie Social Media Leute erreichen müssen. Übrigens, auch Zeitzeuginnen machen diese Arbeit auf Social Media. Es gibt auf TikTok ganz wunderbare Kanäle, wo Leute zumeist auch mit Leuten aus der zweiten und dritten oder vierten Generation, mit Urenkeln, auftreten und ganz tolle TikToks machen.
Ja, das ist ja auch etwas, was man verstärkt wahrnimmt. Also ich glaube, es gibt zwei zumindest größere TikTok-Accounts in Deutschland, die sich ganz dezidiert mit Erinnerungskultur beschäftigen. Und ich musste gerade bei Ihren Ausführungen darüber nachdenken, dass, glaube ich, diese transgenerationale Frage auch immer häufiger eine Rolle spielt. Also wie wird auch die Erinnerung an den Holocaust in der Familie, in der betroffenen Familie selbst hochgehalten? Also wie trägt sich auch das transgenerationale Trauma weiter durch die Familien? Dass das auch etwas ist, was immer weiter verstärkt angesprochen wird. Ich würde das ganze Thema jetzt noch mal gerne ein bisschen in die Gegenwart holen, denn ein Phänomen scheint ja zu sein, dass wir in Deutschland immer sehr viel über die Shoah, über den Mord an den europäischen Juden gelernt haben in Schulen, in Gesprächen, dass die Beziehungen auch zwischen Deutschen und Israelis in den vergangenen Jahren enger und intensiver geworden sind und trotzdem scheinen wir, und da kommen Sie, Herr Hoffmann, auch wieder ins Spiel, wenn es um das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen oder den Nahostkonflikt geht, nicht so richtig eine gemeinsame Sprache zu finden. Zumindest kommen wir da oft in Bedrängnis, um gut miteinander zu diskutieren. Haben Sie diese Empfindung auch, Herr Hoffmann?
Ja, die habe ich. Noch ein Gedanken, den ich sozusagen loswerden möchte. Mich betrifft das transgenerationelle Thema. Ich bin Enkelkind von Holocaust-Überlebenden. Ja. Ich bezeichne mich als Zweizeuge. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Schüler und Schülerinnen dafür sensibilisieren, dass sie, und dann sage ich den Bogen in die Gegenwart, dass quasi alles, was gerade passiert, aktuell in der Gegenwart, wird ja auch gleichzeitig Geschichte geschrieben. Das heißt, wir müssen die Schüler und Schülerinnen dafür sensibilisieren, dass jeder und jede selbst auch Zweizeuge sein und werden wird und sein kann. Und das bedeutet, dass eben auch in Bezug auf das Thema Israel-Palästina ich natürlich, wie viele Juden und Jüdinnen in Deutschland, natürlich gemerkt habe, dass der 7. Oktober und das, was danach passierte, dass sozusagen eine gewisse Seite den Opfern des 7. Oktobers ihre Empathie abgesprochen haben oder auch pauschal Zionismus als Siedlerkolonialismus abtun, dass sozusagen Menschen, die betroffen waren vom 7. Oktober, enorm verletzt haben. Also viele Juden und Jüdinnen haben sich einfach wahnsinnig unwohl gefühlt und auch nicht gesehen gefühlt. Und auf der anderen Seite sah man eben auch, dass man Palästinenserinnen und PalästinenserInnen auch kein Mitgefühl, also vor allen Dingen von der politischen Ebene, auch kein Mitgefühl entgegengebracht hat. Und sozusagen die Trauer, aber auch die Wut, die viele hatten, da auch leider oft voreilig als Antisemitismus abgestempelt hat. Und das hat sozusagen leider auch dazu geführt, dass die Gesellschaft irgendwie so ein bisschen auseinandergedriftet ist. Und das versuchen wir aufzufangen in den Schulklassen. Und das ist eine wahnsinnig große und schwierige Aufgabe. Und ich glaube, da brauchen wir aber die Unterstützung von sowohl von Ihnen, Herr Stegen, als auch von Politikern und PolitikerInnen, die sozusagen Empathie und Menschenrechte universell lesen.
Sie kommen ja an die Schulen, führen diese Gespräche. Was hören Sie denn zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern? Also man kriegt ja auch immer mehr mit, dass die sich alleine gelassen fühlen, dass sie sich auch überfordert sehen angesichts dieser Debatten, dass die vielleicht sich auch nicht informiert genug fühlen. Also wie gehen diese Gespräche weiter, wenn sie weg sind?
Wir waren im Januar 2024 an einer Schule. Und zwei SchülerInnen meldeten sich und haben erzählt, die Lehrkraft kam rein kurz vor dem 27.01. und hat gesagt, heute gedenken wir den Juden und Jüdinnen. Und das war ja kurz nach dem 7. Oktober 2023. Und in der Klasse formierte sich ein wahnsinnig so ein Unwohlbehagen. Viele haben gesagt, so, hey, was soll das? Warum gedenken wir jetzt den Juden, die Palästinenser und Palästinenser im Gazastreifen? Also die Schüler und Schülerinnen haben gar nicht verstanden, mit welcher Intention die Lehrkraft sozusagen anlässlich der Befreiung Auschwitz an der Schule gedenken wollte. Und wir in unserem Trialog mussten vermitteln, dass sozusagen Lehrkräfte manchmal aus einem auch Schuldkomplex heraus gewisse Dinge tun, ohne sie auch in die Gegenwart zu holen. Und das hat in dem Fall sozusagen leider zu auch großen Spannungen in der Schulklasse geführt. Und am Ende kamen die Schüler und Schülerinnen zu uns und meinten, ne, danke, dass Sie das so gut erklären konnten. Und auch die Lehrkraft kam zu uns und meinte, ich habe gar keine Worte dafür gefunden, was da passiert ist in dieser Klasse. Die Lehrkraft wollte das aber unter Kontrolle bringen, indem sie sozusagen gesagt hat, ihr habt ja sowieso keine Ahnung, wir gedenken jetzt und alle, die nicht gedenken wollen, die können ja rausgehen. Das heißt, ja, Lehrkräfte fühlen sich den aktuellen Entwicklungen total überfordert, weil einfach dieses Wissen zu Israel-Palästina, das ja eine ganz, ganz große Rolle spielt, gerade in den Schulklassen, einfach nicht da ist und auch nicht vermittelt wird, nicht in der Lehrkraftausbildung, und nur wenige Lehrkräfte sich auch privat bzw. persönlich versuchen weiterzubilden zu diesem Thema. Also da haben wir auch noch eine lange, glaube ich, eine lange Reise vor uns, um das sozusagen aufzufangen und Lehrkräfte die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben.
Ich möchte ganz kurz einhaken bei dem Wort, das Sie, Herr Hoffmann, nannten. Die Lehrerin hätte vielleicht auch aus einem Schuldkomplex heraus gehandelt oder sie sei davon betroffen, von einem solchen Komplex. Also ich will zu bedenken geben, die Tatsache, dass ich vor eine Gruppe trete, wie jetzt neulich am 20. Januar oder eben am 27. Januar, 20. Januar ist der Jahrestag der Wannsee-Konferenz, und sage, wir gedenken jetzt der Betroffenen, dann sind das am 20. Januar, wenn ich an die Wannsee-Konferenz erinnere und da der Betroffenen gedenken will, tatsächlich Jüdinnen und Juden. Also mir geht das Herz auf, wenn wir über den Universalismus der Menschenrechte reden und auch wenn wir in Bezug auf die Shoah, auf den Holocaust, über ein Menschheitsverbrechen reden. Und dennoch ist es Fakt, dass es an der Stelle um ein Gedenken an Jüdinnen und Juden geht. Und das finde ich an der Stelle auch wichtig zu benennen. Also ich gedenke dann tatsächlich der Juden. Wenn Auschwitz befreit wird, würden zwar mehr befreit als Jüdinnen und Juden, also die, die verblieben sind in diesem Lagerkomplex Auschwitz-Birkenau, sind nicht nur Jüdinnen und Juden, aber es ist eben ganz wesentlich. Auschwitz steht ganz wesentlich als Chiffre eben des Verbrechens an Jüdinnen und Juden. Und das ist mein Anspruch, dass ich das, insbesondere als Haus der Wannsee-Konferenz, wo es auf der Konferenz ausschließlich und auch begründet ausschließlich um Jüdinnen und Juden geht, dass ich an der Stelle tatsächlich Jüdinnen und Juden auch anspreche, als derer, die ich gedenke. Und da komme ich nicht raus. Und da, das meinte ich vorhin, ist vielleicht in einer akuten politischen Spannungslage, 7. Oktober und das, was danach geschah, sind vielleicht für eine gewisse Zeit in Bezug auf unsere Gedenkstätte und das, was wir gedenken und machen, bestimmte Gesprächsfäden auch nicht zerschnitten, aber sie sind schwierig. Ja? Weil mein Anspruch wäre schon, Herr Hoffmann, dass ich alle Schülerinnen und Schüler dabei habe, wenn ich am 27. Januar sage, wenn ich am 20. Januar, das ist eindeutiger, ne? Wenn ich am 20. Januar sage, wir gedenken heute der Jüdinnen und Juden.
Stimme ich Ihnen zu, Herr Stegen. Ich hatte nur das Gefühl, oder das, was sich nach dem 7. Oktober in Schulklassen und in Schulen abgespielt hat. Also ich sehe natürlich, dass sozusagen zu den Jahrestagen, zum Beispiel der Befreiung Auschwitz, dass wir dort sozusagen den Juden und Jüdinnen gedenken, das ist, steht außer Frage. Ja, und auch, dass wir nur den Juden und Jüdinnen gedenken. Die Herausforderung ist aber, wenn in Schulklassen, in denen sozusagen auch diesen Verbrechen gedacht wird, sozusagen aktuelle Geschehnisse, die viel näher in der Lebensrealität der Jugendlichen sozusagen aktiv zerschlossen werden von Lehrkräften, weil sie Angst haben, weil sie unsicher sind, dann haben wir eine Schieflage. Und dann verstehe ich sozusagen, oder ich kann es nachvollziehen, ich verstehe es nicht, aber ich kann es nachvollziehen, dass dann Jugendliche das nicht mehr differenziert bekommen. Okay, wir gedenken Juden, aber was ist jetzt mit Palästinensern? Und wenn man da keine Lehrkraft hat, die gut geschult ist, die das nachvollziehbar erklären kann, die dann aber auch sozusagen den Raum öffnet für die Trauer von den Betroffenheiten, von den palästinensischen Betroffenheiten zum Beispiel, und sagt, wisst ihr was, heute gedenken wir den Juden und Jüdinnen und in 2 oder 3 Tagen gedenken wir vielleicht in einer Schweigeminute den Palästinensern und Palästinenserinnen. Und das ist eben nicht passiert. Und das ist etwas, was sich ändern muss.
Ja, also auch vielleicht Jugendliche abholen, die dann, denen dann vielleicht dieser Bezug zum Holocaust in dem Moment fehlt, wo die Betroffenheit über das Leid der Menschen in Gaza gerade eben das ist, was stark ist und was dann eben auch besprochen werden soll, und dann mitzunehmen, zu sagen, wir machen jetzt das, weil dieser Tag, das ist ein historischer Tag, das ist heute wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir differenzieren, dass wir aus der Geschichte lernen. Aber es ist genau auch wichtig, dass ihr in eurer Trauer jetzt abgeholt wird. Trotzdem ist ja auch manchmal die Frage da, wir haben die Erinnerungskultur in Deutschland, wir haben die Israel-Solidarität, und die Frage, ob diese starke Erinnerungskultur, die wir in Deutschland haben, auch manchmal blockiert hat dabei, vielleicht die Gewalt der israelischen Regierung, der israelischen Armee zu kritisieren. Ist das etwas, an das Sie auch manchmal denken, Herr Stegen?
Ich persönlich, wenn ich jetzt mal jenseits meiner Sprecherposition Haus der Wannsee-Konferenz dazu was sagen kann, sehe das für mich überhaupt nicht so. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, israelische Regierung zu kritisieren oder Sachen zu benennen oder auch einen exzessiven Kriegseinsatz in Gaza oder anderswo oder Unterdrückungsverhältnisse im Westjordanland zu benennen. Also das Haus der Wannsee-Konferenz hat im Nahostkonflikt nicht unbedingt eine Stimme, ne? Also wir sind keine Expertinnen und Experten, wir sind dort GedenkstättenpädagogInnen oder BibliotheksmitarbeiterInnen oder machen dort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sind nicht Expertinnen zum Nahostkonflikt, ne? Also insofern bin ich nicht aufgerufen, in die Details der israelischen Regierungspolitik
Ja, auch nochmal
meinen
eine wichtige
Kommentar
Einordnung, ja.
zu hinterlassen. Aber ich hatte ja eben gesagt, in unserem Gästebuch findet sich dann Free Palestine, und das auch nicht unbegründet, weil wir ja zu israelisch bezogenem Antisemitismus auch Stellung beziehen, und dann vermischt es sich sicherlich, ne? Und dann wollen Leute auch wissen, ah, und was sagt ihr denn zu den Rechtsextremisten in der israelischen Regierung? Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir dazu keine Stimme oder keine Position oder keine Meinung vertreten können. Also ich sehe dieses Sprechverbot tatsächlich nicht. Oder irgendeine
Aber
Schere im Kopf
genau,
oder
die
was auch
Kritik
immer.
ist ja, die geht dann vielleicht auch eher an die Bundesregierung, dass man gesagt hat, na ja, jetzt wird erstmal diese unbedingte Israel-Solidarität eben hochgehalten. Dabei sehen wir ja diese immer wachsende Gewalt der israelischen Armee. Nun haben wir jetzt zumindest Stand, wo wir diese Sendung aufzeichnen, nämlich am 20. Januar, eine Waffenruhe. Aber Herr Hoffmann, wie erleben Sie das vielleicht auch in den Gesprächen? Wird das, die Sie führen, wird das kritisiert, dass die Erinnerungskultur vielleicht die Kritik an der israelischen Regierung behindert?
Leider muss ich sagen, also das ist etwas, was mir auch große Angst macht, weil ich eben auch eine starke Entfremdung von Jugendlichen sehe. Entfremdung von Deutschland beziehungsweise von der deutschen Regierung. Denn wie sich Deutschland uneingeschränkt an Israels Seite gestellt hat oder sich auch noch stellt, das mag nach dem 7. Oktober alles absolut richtig gewesen sein. Und es war ein monströser Terroranschlag, der natürlich Israel das Recht einräumt, sich selbst zu verteidigen. Im Laufe der Zeit hat man aber doch auch viele, viele Fragen gestellt und auch Jugendliche. Und das ist nämlich das Spannende. Oft werden Jugendliche und die so jüngere Generation irgendwie als so die verlorene Generation dargestellt. Und interessanterweise bin ich immer wieder verblüfft, wie viel die Jugendlichen doch dann mitbekommen, und sei es von den Deportationsplänen der AfD, die dann die Jugendlichen so sehr beschäftigen, dass das selbst dann auch wieder Thema in so einem Trialog ist, ja. Und die Haltung Deutschlands zu Israel und das Unvermögen, sozusagen auch palästinensisches Leid anzuerkennen, anzusprechen, das führt zu einer großen Frustration von Jugendlichen. Und das macht mir große Angst, weil man ja dann wieder sieht, dass dann auch, und das ist ja auch wieder total das Paradox, dass dann gar nicht so wenige Jugendliche, die auch einen Migrationsvordergrund haben, dann auf einmal die AfD wählen. Und das geht oft im Kopf nicht einher, aber ja, diese Debatten, die wir führen, dieses Ihr und Wir, Ihr und Wir-Polarisierung, die mündet dann sozusagen in einem oder viel größeren Unterstützung für rechtspopulistische Parteien.
Also wir merken, die Herausforderungen, die sind wirklich immens. Herr Stegen, ich frage Sie jetzt auch nochmal als Historiker. Ich habe ja eingangs auch schon mal gesagt, dass auch im postkolonialen Kontext Gleichsetzungen von Holocaust und anderen Leiterfahrungen geschehen. Wie hat sich die historische Forschung dahingehend auch verändert? Welche Herausforderungen ergeben sich vielleicht auch aus dieser postkolonialen Debatte für die Erinnerungskultur?
Also ganz grundsätzlich, Gleichsetzungen sind tatsächlich immer ganz schwierig, ne? Vergleiche sind das Brot der Geschichtswissenschaft. Wir könnten nicht ohne. Das ist Teil unserer beständigen Quellenarbeit. Und Gleichsetzungen sind immer aufgeladen. So ist meine Erfahrung, ne? Sind immer politisch aufgeladen und haben immer sozusagen eine politische Intention und politischen Zweck. Die postkoloniale Debatte, die Debatte um die Verbrechen des Holocaust, können sich hervorragend befruchten. Also es ist überhaupt, also dass das immer als Kontroverse und gegeneinander gedacht wird, liegt an ProtagonistInnen in dieser Debatte, die das auch so machen, ne, um sich entsprechend auch zu positionieren, ins Gespräch zu bringen, um eingeladen zu werden in Radiogespräche oder ins Fernsehen oder ins Feuilleton der Zeitungen. Und das verstehe ich ja auch, so funktioniert auch Wissenschaftsbetrieb, ne? Also spitze ich Sachen zu, betreibe die Gleichsetzung und werfe den Holocaust-HistorikerInnen oder den Gedenkstätten Leuten die Katechisierung ihrer Arbeit vor. Das war so ein Text, der das ganz stark zugespitzt hat. Und wir haben bei uns im Haus der Wannsee-Konferenz die Initiative Schwarze Deutscher besucht. Wir waren in der Wilhelmstraße. Wir haben mit den Leuten, die dort kolonialen Stadtrundgang machen, vor 2 Jahren diesen kolonialen Stadtrundgang auch mal gemacht, den antikolonialen Stadtrundgang gemacht. Und lernen und tauschen uns aus. Und man kann das Ganze befruchten und nicht konflikthaft machen. Und dabei aber auch die Spezifika herausarbeiten. Ne? Und wenn ich dann eben nicht der Meinung bin, dass ein direkter Weg von Windhoek nach Auschwitz führt, na, dann bin ich eben nicht der Meinung, ne? Und begründe das dann ja auch und mache das kenntlich.
Also diese Polarisierung oder die Instrumentalisierung von postkolonialen Theorien, die dann sozusagen schablonhaft auf Gaza, Israel angelegt werden und dann ganz einfache Lösungen gefunden werden wollen, aber das ist natürlich total verkürzt und interessanterweise konterkariert sich ja dann diese postkoloniale Szene leider wieder selbst, weil die ursprüngliche Forderung sozusagen, die postkoloniale Erinnerungskultur eben auch möglichst differenziert zu sehen, wird ja dadurch wieder konterkariert und das bringt uns in der Debatte, wie Herr Stegen richtig sagt, gar nicht weiter.
Wir merken, ich habe gerade schon gesagt, die Herausforderungen sind immens. Wir haben jetzt darüber geredet, wie es im postkolonialen Raum aussieht. Wir haben, das habe ich auch eingangs gesagt, wir haben auch immer noch die Bedrohung durch die AfD. Wir stehen kurz vor einer Bundestagswahl. Die Bedrohung von rechts auf die Erinnerungskultur, die kann man nicht leugnen. Man hört auch immer wieder, dass es vermehrt Angriffe auf Gedenkstätten gibt. Wie erleben Sie das, Herr Stegen? Können Sie da auch noch mal sagen, hat sich das in den letzten Jahren verstärkt und hat sich das auch nach dem 7. Oktober noch mal verstärkt? Also wie erleben Sie das?
Ja, da hat sich was nach dem 7. Oktober verstärkt, weil das jetzt das Letzte war, was Sie gefragt haben, will ich das kurz sagen. Und ich will jetzt aber auf die AfD eingehen. Das ist ein klitzekleines Ding gewesen, was ich aber als Bild einfach mal kurz hier mitbringen möchte. Da lässt ein offenkundig der AfD nahe stehender Besucher einen Stift neben unserem Gästebuch liegen. Das Gästebuch, das digitale Gästebuch, mit dem ich ja mit dem Stift gar nichts anfangen kann. Das ist so ein bisschen um die Ecke herum, sodass es auch nicht einsehbar ist. Leute können da Sachen hinlegen und machen, ohne dass wir es mitbekommen. Also haben wir es nicht mitbekommen. Und dieser Stift, der dort liegt, ist ein AfD-Werbestift, auf dem steht: Wir schreiben Geschichte. Das ist so ein klitzekleines Ding, was ich Ihnen ganz aktuell berichten kann. Und solche Sachen gibt es in Bezug auf Wannsee und das Haus der Wannsee-Konferenz insbesondere seit dem Januar 2024 sehr stark, weil ja das rechtsextreme Treffen in Potsdam im November 2023 schon von den JournalistInnen, die damals davon berichtet hatten, in Bezug gesetzt wurde zu der geografischen Nähe zum Haus der Wannsee-Konferenz
Ja,
an
das
dem
war sehr
Potsdamer
nah
See und ganz
beieinander,
genau.
genau, ja.
Und deshalb war sozusagen dieses Schlagwort von Wannsee 2.0 sehr virulent. Und dementsprechend haben auch rechte und rechtsextreme Leute unser Haus und wie unser Haus damit umgeht, seither beobachtet. Wir haben das tatsächlich in einer Sonderausstellung aufgegriffen, haben eine entsprechende Tafel bei uns im Garten hängen, wo wir kritisch benennen, welche Kontinuitäten völkischen Denkens, der Bekämpfung von Demokratie und Vielfalt diesen Leuten zu eigen ist. Ja? Dass wir es mit ganz unterschiedlichen Treffen zu tun haben. Das, was im November stattfindet, ist ja keine staatliche Politik. Sie haben nicht die Macht und sie haben vielleicht auch nicht den Willen, Leute nach einem Ding wie Auschwitz zu transportieren. Die Remigrationsfantasien sind im Moment noch andere, aber sie sind eben völkisch gespeist. Gespeist von dem Denken, es gibt Blutsherkunftsdeutsche und es gibt Passdeutsche, Papierdeutsche, Deutsche, die nicht wirklich dazugehören. Und die müssen, und zwar millionenfach, weg. Also dieser Aspekt, diese Kontinuitäten völkischen Denkens benennen wir, das stellen wir aus. Und da gibt es ganz regelmäßig Briefe an unser Haus, Mails, dass wir die abhängen sollen, dass es doch erwiesen sei, dass die Korrektivrecherchen zu dem Potsdamer Treffen falsch gewesen sind, bla bla bla. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Physische Angriffe erleben wir von rechts nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir im Wannsee so ein bisschen ein geschützter Raum sind. Da muss man ziemlich weit hinfahren, bevor man da ist. Dementsprechend Schmierereien oder auch Farbangriffe oder gar, dass etwas zu Bruch geht, ist bei uns im Haus eher selten. Das Jüngste, was jetzt passiert ist, ist, dass wir tatsächlich eine SS-Rune gefunden haben. Sowas kommt vor, ist bei uns aber, ich will das ausdrücklich sagen, relativ selten. Ich habe jetzt viel geredet und ich würde trotzdem noch einen zweiten Gedanken zu Ihrer Einstiegsfrage formulieren wollen, weil ich da so eine langweilige Antwort drauf gegeben habe. Ich hatte anfangs gesagt, dass wir ja in unseren Zahlen, in der Erweiterung dessen, was unsere Gedenkstätte macht, dass es die Gedenkstätte überhaupt gibt, ein Symbol dafür wären oder ein Beispiel dafür wären, wie Erinnerungskultur auch wächst und nicht scheitert. Ne? Und natürlich sehe ich aber, und das ist der zweite Gedanke dazu, etwas, was mich tatsächlich ratlos macht, eine Gemengelage an Themen, wo ich tatsächlich, wie Sie das eingangs auch formuliert hatten, so ein Scheitern dran festmachen könnte. Ja? Dass es Parteien gibt, die einen riesigen Zuspruch haben, AfD und BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, die den russischen Angriffskrieg auf der Ukraine vom Tisch wischen, die historisch-politische Dimension, die dieser Angriffskrieg hat, die ja von der gegnerischen Seite von Russland auch bemüht wird, wo gesagt wird, wir müssen das Land entnazifizieren, ja, und es wäre dort ein Kampf zu führen, der in der Folge auch des Zweiten Weltkrieges steht, wo das tatsächlich übernommen wird in Deutschland von deutschen Parteien und das Applaus findet. Das ist ganz frustrierend. Und anderes, vieles mehr in einer Gemengelage, wo ich den Eindruck habe, da werden Sachen in Frage gestellt, die erachtete ich als sicheres Wissen.
Und umgedeutet, ja. Und Herr Hoffmann, ich würde gerne auch von Ihnen nochmal wissen, 23. Februar sind die Bundestagswahlen. Die AfD kann sich sehr hohen Umfragewerten erfreuen. Was ist gerade Ihr Gefühl? Also was bedeuten diese Wahlerfolge der AfD für Ihre Arbeit, für die Erinnerungskultur?
Also als Sie das gerade erzählte oder gerade die Frage formulierten, habe ich in meiner Bauchgegend gemerkt, dass sich da so ein Kloß formt und ich großen Respekt davor habe, dass die AfD Einfluss bekommt. Wir waren zum Beispiel auch im Rahmen so ein kleines Tiny House und dieses Tiny House heißt Über Israel-Palästina sprechen, wie mein Podcast, und ich habe eine kleine Ostdeutschland-Tour gemacht und war unter anderem in Leipzig und dort äußerten die Menschen, dass ja die AfD ja da schon längst sozusagen im Landtag sitzt, beziehungsweise auch in Stadträten sitzt und da quasi ja mitbestimmt und die Angst ganz groß ist davor, dass zum Beispiel auch die AfD irgendwann in Kultusministerien sitzt und vielleicht auch an gewissen Schullehrplänen und Inhalten mitschreibt. Und wenn das irgendwann passiert, dann muss ich für mich als jemand, der sich als Zweitzeuge sieht, muss ich auch für mich irgendwann überlegen, ist das ein Land, in dem ich mich und in dem auch meine Familie noch sicher ist? Das erstmal aus einer persönlichen Perspektive, aber für meine Arbeit bedeutet das natürlich dann auch, wir sind abhängig von Fördergeldern. Bekommen wir überhaupt Fördergelder? Wo wird der Schwerpunkt liegen, wenn es um Gedenkstätten oder Erinnerungskonzepten von der Bundesregierung oder von Landesregierungen geht? Und da wird dann die große Frage sein, werden wir noch so finanziert, dass wir die Arbeit und den großen Bedarf, den es gibt an unserer Arbeit, noch gerecht werden können?
Wahrscheinlich, Herr Stegen, auch eine Frage, die Sie sich stellen.
Ja, sicher. Also es gab jetzt einen Bericht vom Parteitag der AfD, wo ein Journalist er war anonymisiert, aber es war ein hoher Funktionär, wo ein Journalist einen hohen Funktionär fragte, wenn wir das mit der Volksverhetzung, wenn wir das mit der Holocaustleugnung straffrei stellen, wenn wir die Gesetze entsprechend ändern, wäre es dann für Sie in Ordnung zu sagen, es waren vielleicht nur 3 Millionen Juden, die ermordet wurden? Und dieser hohe Funktionär hat gesagt, ja, vielleicht waren es dann nur 3 Millionen. Lassen Sie uns diese Zahl diskutieren. Ich war nicht dabei, Sie waren nicht dabei. Stellen wir es den Historikerinnen und Historikern anheim, diese Diskussion zu führen.
Also wieder eine Infragestellung von Fakten.
Purer Geschichtsrevisionismus, ja. Und dieses Kontrafaktische, was wir in der Erinnerungskultur, was wir in der Herausforderung sozusagen für uns als Gedenkstätten sehen werden, ja, unfassbar, dass wir Alice Weidel als Beauftragte für Kultur und Medien demnächst an unser Haus für die Eröffnung von Sonderausstellungen oder Dauerausstellungen einladen müssten. Das, was wir da sehen, ist aber eine allgemeine politische Arbeit, die zu leisten ist. Mhm. Die Herr Hoffmann leistet, die Sie leisten im Rundfunk, die wir leisten müssen.
Die auch Sie leisten, Herr Stegen.
Und die wir leisten, also die wir leisten müssen, das ist, diesem Kontrafaktischen nicht beizugeben, nicht abzudrehen, nicht frustriert, ratlos oder mutlos zu sein, sondern immer wieder uns hinzustellen und die Fakten zu protegieren. Wer es schafft, die Fakten zu zerstören und uns in diese Verwirrung zu schützen, der wird seine Agenda pushen können. Und das machen im Moment die Rechten, das machen im Moment die Rechtsextremen. Denen ist das relativ gelungen und die setzen dann ihre Agenten durch. Das ist kein Verschwörungsdenken, sondern das sehen wir in Wirkung in den USA, in Großbritannien, in Deutschland. Und dem müssen wir uns immer wieder entgegenstellen und das werden wir machen. Also da schöpfe ich auch ein Stück weit Kraft raus.
Das ist jetzt vielleicht sogar schon fast ein abschließender zweiter Gedanke, weil ich jetzt nämlich die letzte Frage stellen möchte und das wäre, was braucht die vielleicht auch europäische Erinnerungskultur, um sie vor einem Scheitern zu bewahren? Herr Stegen, Sie haben jetzt gerade schon so angedeutet, was sie vielleicht braucht. Deswegen frage ich zuerst Herrn Hoffmann, was sehen Sie noch? Wie halten wir diese Erinnerungskultur weiter hoch? Wie integrieren wir sie auch mit den gegenwärtigen Herausforderungen?
Ich glaube, Dialog, miteinander ins Gespräch zu kommen, verschiedene Perspektiven zuzulassen, anzuhören, ist sozusagen unabdingbar, ja. Und ich glaube tatsächlich, mit der Gefahr der sozialen Medien brauchen wir auch von einer europäischen Union, von einer starken europäischen Union, die leider ja auch nach rechts rückt, brauchen wir da Unterstützung in Form von Regularien, von sozialen Netzwerken, von X, von Meta. Ich sage nicht, dass wir Meinungsfreiheit beschneiden müssen, aber wir müssen uns die großen Tech-Unternehmen vornehmen und Mechanismen einfordern, die ja unsere Demokratie, unser Zusammenhalt nicht weiter gefährden, sondern eher stärken und genau diesen Geschichtsrevisionismus, genau diesem Hass und dieser Spaltung entgegenwirken.
Herr Stegen, ich möchte die letzte Frage trotzdem auch nochmal an Sie wenden. Also was braucht die europäische Erinnerungskultur, um sie vor einem Scheitern zu bewahren?
Also ganz praktisch will ich Herrn Hoffmann total unterstützen in der Forderung, dass wir Social Media in Europa, also in dem Einflussbereich, den wir haben, den die Bundesregierung hätte, dass wir da Regeln für ein auskömmliches Miteinander finden. Ja? Also dass ein solches millionenfach gestreamtes Interview mit Alice Weidel,
dass sie mit
Elon Musk geführt hat, dass das auch in irgendeiner Form journalistischen Regeln unterliegen kann. In der Presse haben wir die Gegendarstellung und wir haben sozusagen verantwortlich arbeitende Redakteurinnen und Redakteure, die die Faktenchecks machen und dann vielleicht auch Sachen kontextualisieren. Und dieses völlig kontextlose Arbeiten von Social Media, also meines Erachtens, da merke ich, wie ich, der ich eigentlich so ein ganz anarchischer Mensch bin, wie ich da tatsächlich auch in Bezügen von Autorität und Rechtsetzung denke und dass das Regeln braucht. So. Generell denke ich, und das hatte ich vorhin angesprochen, dass die Erinnerungskultur Teil sein muss einer Bewegung, Sachen, die stattgefunden haben, auch als Sachen zu benennen und die Fakten eben klar zu haben und das, was geschehen ist, zu benennen. Ich tue das auch immer noch. Ich bin jetzt 52 und habe sehr viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch kennengelernt, kenne aber auch deren Kinder und Enkelkinder. Ich tue das auch immer noch in einem Bedürfnis und einem Bedarf, dieser Menschen zu gedenken, also ihnen gerecht zu werden und ihnen eine Ehre zu erbieten. Und das, glaube ich, müssen wir in Deutschland und in Europa auch fortsetzen und die Geschichten anderer auch gleichzeitig hören und kenntlich machen. Ne? Also wenn wir in der jetzt nicht mehr von der Regierung verabschiedeten Gedenkstättenkonzeption des Landes für uns als NS- und DDR-Gedenkstätten formuliert bekommen, sie sollen eine auskömmliche Finanzierung haben, dann wünsche ich mir das natürlich auch für andere Geschichten und für andere Betroffene von staatlicher Gewalt, von Diskriminierung, dass die ebenfalls gehört sind und auskömmlich beachtet werden. Und das werden wir aber auch schaffen. Ich bin da ganz optimistisch. Sehe allerdings auch ganz fürchterlich den den 23. Februar da im Raum stehend und wage da überhaupt keine Prognose, insbesondere nicht vor dem Hintergrund dessen, was in Österreich geschehen ist. Ne?
Herr Hoffmann, Herr Stegen, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und für Ihre zweiten Gedanken.
Danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Die Erinnerungskultur scheitert auch, wenn sie nicht mehr verfängt. Wenn die Fördergelder ausgehen, wenn die Räume für Gedankenaustausch und auch für Fehler verschwinden. Mir hat das Gespräch mit Eike Stegen und Shai Hoffmann nicht nur Mut gemacht, sondern auch nochmal vor Augen geführt, dass der Verlust der Erinnerungskultur real ist und dass wir dringend politische Mechanismen brauchen, die sie schützt. Das sollte uns in diesem Jahr, 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, nochmal besonders bewusst werden. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und danke fürs Zuhören und Weiterdenken.